Digitale Bildung. Eine Themenreihe für Campus TV.
Wie kommen digitale Medien ins Klassenzimmer? Ein Beitrag von Tobias Kunz. Digitale Medien im Schulunterricht sind kein ganz neues Thema mehr. Schon 2013 untersuchte die sogenannte ICILS-Studie die Nutzung digitaler Medien in Schulklassen. Das Ergebnis? Mehr als ein Drittel aller deutschen Lehrkräfte verwendet mindestens einmal pro Woche Computer im Unterricht. Eine Zahl, die auf den ersten Blick respektabel wirkt. Doch der internationale Vergleich der Studie zeigt, Deutschland bildet damit das Schlusslicht unter allen untersuchten Ländern, weit abgeschlagen hinter Staaten wie Kanada und Norwegen, aber auch Chile und die Türkei sind hier schon weiter. Woran liegt das? Und ist es überhaupt immer sinnvoll, digitale Medien im Schulunterricht einzusetzen? Dr. Uwe Küchler ist Professor für Fachdidaktik des Englischen an der Universität Tübingen. Für ihn ist vor allem ein Kriterium maßgeblich für den Medieneinsatz.
Also die Grundannahme ist, jedes Medium hat besondere Vorteile für den, also jetzt in unserem Fall für den Fremdsprachenunterricht, in Bezug auch auf Kultur und Literatur, bestimmte Sachen, die man damit besonders gut bewerkstelligen kann. Und genauso gut hat es aber auch Sachen, die man damit vielleicht nicht so gut bewerkstelligen kann. Und darauf würde ich diese Antwort ausrichten. Digitale Medien sollten so eingesetzt werden, jetzt im Englischunterricht, dass sie etwas leisten, was man mit anderen Medien nicht leisten kann, in Bezug auf das Lernen von Sprache, Literatur, Kultur und auch Medien. Also Medien sind ja auch unser Bereich.
Prinzipiell muss dieser Grundsatz nicht nur für den Englischunterricht gelten. Doch was genau können digitale Medien denn Besonderes leisten? Die Antwort auf diese Frage hängt wiederum stark vom jeweiligen Fachbereich ab.
Das ist so ein bisschen für uns gerade in den Geisteswissenschaften ein Problem, weil die Effektivität des digitalen Mediums nicht unbedingt einleuchtet. Also sie leuchtet ein bei Sachen, die man, wo es richtig und falsch gibt. Also ich selber arbeite, wenn ich an der Bushaltestelle stehe und mich langweile, dann daddle auch ich sehr gerne auf meinem Handy herum und spiele dann manchmal an mit so einer Vokabel-App. Und die sagt mir halt immer, was richtig, ob ich es richtig oder falsch erinnert habe, also Memory-Spiel. Und die legt mir auch diese Vokabel, die ich heute gelernt habe, legt mir die dann morgen und dann nächste Woche auch nochmal vor, sodass ich die auch langfristig einpräge. Und für sowas ist das natürlich genial. Und das kann man auch auf andere sprachliche Fertigkeiten ausweiten. Ja, also es gibt sogar sowas, unser Kollege im IWM, Professor Lachner, arbeitet auch mit solchen Apps für den Englischunterricht in Bezug auf die Schreibskills zum Beispiel. Ja, hat man gute Connectors, hat man gute Transitions oder bestimmte Signalwörter und so. Das kann man damit sehr gut machen.
Anders sieht es aus, wenn komplexere Bewertungskriterien gelten. Zum Beispiel beim Arbeiten mit literarischen Texten. Hier gibt es häufig verschiedene Bedeutungsebenen und auch Ambiguitäten, also Mehrdeutigkeiten, tauchen regelmäßig auf. Das macht es deutlich schwieriger, digitale Technologien sinnvoll einzubinden.
Manchmal muss man sich durch so eine Ambiguität einfach erstmal durcharbeiten, muss erstmal das Wissen erwerben, um diese verschiedenen Ebenen zu sehen und so weiter. Oder ja, es gibt dafür auch nicht unbedingt immer ein richtig oder ein falsch und dann macht es das schon schwieriger. Und ich will gar nicht dabei sagen, dass es nicht geht, aber das ist eben noch ein viel mühseliger Arbeitsprozess. Und da gibt es auch bei uns in den Humanities jetzt viel Forschungsinitiativen unter dem Umbrella-Term Digital Humanities.
In naturwissenschaftlich-mathematischen Fächern ergeben sich wiederum etwas andere Vorteile. Iris Backfisch, Doktorandin am Tübinger Leibniz-Institut für Wissensmedien, forscht seit 2016 zu Tablet-basiertem Unterricht. Sie sieht einen großen Vorteil der Geräte in den besseren Visualisierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel können geometrische Zusammenhänge wie der Satz des Pythagoras nicht mehr nur dargestellt, sondern auch dynamisch verändert werden.
Das können die Schüler einfach individuell auf ihrem Tablet angucken, und zwar in der Geschwindigkeit, in der sie das brauchen. Und können selber manipulieren, dass die A-Seite jetzt 2 Zentimeter ist und dann gucken, was passiert.
So wird eine abstrakte Formel wie a² plus b² gleich c² greifbar und begreifbar. Einige Vorteile digitaler Medien gelten aber auch unabhängig von der Fachrichtung. Ein Beispiel hierfür sind etwa Tools für anonyme Umfragen, die Schüler am Smartphone ausfüllen.
Die formative Diagnose ist sehr viel leichter mit digitalen Medien. Das heißt, dass man während des Unterrichts mal kurz abfragt, wo stehen meine Schüler und wie macht man das normalerweise, man fragt, habt ihr es kapiert, gibt es noch Fragen? Und dann meldet sich niemand. Und dann könnte man eben anonym mit einer kurzen Frage einfach, wie sicher fühlst du dich, 1 bis 5, und dann weiß man, okay, 10 Schüler fühlen sich noch total unsicher. Und das geht zum Beispiel immer, inhaltunabhängig.
Prinzipiell gibt es also gute Gründe, digitale Medien im Unterricht einzusetzen. Dieser Meinung ist man auch in der Politik. Die Bundesregierung will im Rahmen des Digitalpaktes 5 Milliarden Euro für die technische Ausstattung von Schulen freigeben. Die Frage ist, mangelt es wirklich an der Hardware? Mario Schadle, Doktorand und Mitarbeiter von Uwe Küchler, sieht das anders.
Momentan ist es ja ganz stark, lasst uns Tablets, Smartboards, Smartphones, all diese Sachen, lasst uns die in die Schulen und in die Unterrichtspraxis reinbringen. So, und dann sehen wir schon, wie das umgesetzt wird, was man halt machen kann. Ne? Und die Denkrichtung, die würden wir eigentlich gerne umdrehen, nämlich sagen, Mensch, wie können wir Kompetenzen, Skills, Erkenntnis, Wissen, Lernprozesse fördern, ne, und erreichen. Und dann schauen wir, was brauchen wir dafür, um dahin zu kommen.
Auch Iris Backfisch ist nicht überzeugt.
Man kann das auch richtig schlecht machen mit digitalen Medien. Genauso wie man auch richtig schlechten Unterricht mit einem Buch machen kann, richtig guten Unterricht mit dem gleichen Buch.
Technik allein reicht also nicht aus. Die Lehrkräfte müssen digitale Medien gezielt im Sinne des Lehrplans einsetzen können. Doch wo und wie werden sie darauf vorbereitet? Ein Blick in die Modulhandbücher der Uni Tübingen ernüchtert zunächst. In den Beschreibungen der aktuellen Lehramtsstudiengänge Mathematik und Englisch werden digitale Medien gar nicht erwähnt. Für das Fach Deutsch bleibt es bei einem kurzen, eher vagen Verweis. Dabei sieht der Landesbildungsplan 2016 in allen 3 Fächern explizit vor, dass Unterricht mit oder über digitale Medien stattfindet. Das heißt aber nicht, dass an den Instituten nichts passiert. Uwe Küchler sieht hier vor allem ein zeitliches Problem.
Also ich muss natürlich auch sagen, wir sind auch immer noch in der Aufbauphase, ne, nach 3 Jahren. Also deswegen differenziert sich unser Angebot jetzt, unser Lehrangebot erst jetzt aus. Aber wir haben also durch Herrn Schadler jetzt zum Beispiel jemanden, der auch ein explizit digitales Seminar anbietet, Arbeit oder Lernen über Medien, was ich vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Also was sind so die Besonderheiten der einzelnen und natürlich auch der digitalen Medien? Das ist tatsächlich in unserem Standardprogramm drin, natürlich immer mit verschiedenen Blickwinkeln. Also im Semester ist der Fokus eher auf Film zum Beispiel. Da spielt das jetzt eine Rolle, aber nicht die primäre Rolle. Was die Fachwissenschaften anbelangt, da wage ich jetzt gar nicht so zu viel zu sagen. Aber für die ist natürlich das Mittel. Also es gibt hier transatlantische Seminare, Videokonferenzmöglichkeiten, da steht es und so weiter. Wir haben ein Interactive Whiteboard anschaffen können. Die Uni ist da teilweise, was die Infrastruktur anbelangt, noch nicht mal so weit wie die Schulen. Also es wird viel darüber geredet, dass die Schulen ausgestattet werden müssen. Aber die Uni muss da auch erstmal Schritt halten. Das ist gar nicht so leicht. Insofern ist es, es gibt schon noch viel Möglichkeiten, viel Luft nach oben.
Häufig gilt die Nutzung digitaler Medien als Generationenfrage. Die Jungen sind als Digital Natives technikbegeistert und geschult, während die Älteren ratlos zurückbleiben. Im gemeinsamen Gespräch beschreiben Uwe Küchler und Mario Schadle aber andere Erfahrungen.
Ich habe jetzt nicht den Eindruck, wenn ich so die Breite der Studierendenschaft angucke, dass alle für die digitalen Möglichkeiten brennen, sozusagen, also kreativ sind, also irgendwie versuchen, was Neues zu entwickeln. Also man nutzt, was da ist oder was einem vorgeführt wird. So. Ja, also es macht einer eine Keynote, dann machen es alle so. Aber es gäbe digital natürlich ganz andere Möglichkeiten. Man könnte ja auch eine Podcasten, verschiedene andere Clips. In jedem Handy gibt es inzwischen jetzt die Möglichkeit, da was Digitales mit zusammenzustellen. Es gibt kostenlose oder zumindest sehr preiswerte Programme, um das zusammenzufügen und so weiter. Und da sehe ich nicht so viel. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich glaube, es liegt zum einen natürlich daran, dass die Studierenden, genau wie alle anderen, sehr stark beansprucht sind zeitlich von ihrer Hauptaufgabe, dem Studium.
Aber also ich möchte dazu stimmen. Also ich unterrichte ja auch wirklich ein dezidiertes Seminar zu digitalen Medien und ich habe jetzt natürlich keine repräsentativen Zahlen oder sonst. Das sind wirklich ganz subjektive persönliche Eindrücke. Ne? Aber ich merke schon, dass da ein gewisses Interesse da ist, aber wir haben gerade kein Brennen. Also es ist wirklich, ich sehe da kein großes Verlangen danach, Mensch, digitale Medien, das ist der Schlüssel, das ist der Ziel, über diesen Weg muss es gehen, ich brauche das dringend. Ne? Sondern ich habe in der ersten Sitzung unseres Seminars gefragt, warum sind Sie hier? Ne? Was ist Ihre Expertise, Ihre Erfahrung mit digitalen Medien? Woher kommen Sie? Und jetzt sind das alles Bachelorstudenten, die also tatsächlich ihr Schulpraktikum noch nicht gemacht haben, aber die trotzdem schon mal ein Assistant Teaching hier und da gemacht haben beispielsweise. Und dann eben gesagt haben, naja, ich kam da in das Klassenzimmer und statt einer Kreidetafel war da eben ein Whiteboard, ein Interactive Whiteboard. Und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ne? Und deswegen bin ich hier, wie kann man das nutzen? So, und das ist eine, ich denke, das ist eine ganz typische Herangehensweise, die nicht nur die Studierenden haben, sondern auch die Lehrer in den Schulen. Ne? Das Gerät ist plötzlich da, was mache ich jetzt damit? Ne? Also es ist ein ganz praktischer, fast schon plakativer Umgang mit Digitalisierung und digitalen Medien, sodass es für mich tatsächlich erstmal eine Arbeit war, die richtigen Fragen, in meinen Augen richtigen Fragen zu stellen, nämlich wann nutzen wir das, wofür nutzen wir das, was sind die Fallstricke, was sind die Vorteile dessen und nicht, lass uns mal gemeinsam das Handbuch zum Interactive Whiteboard durchgucken, wo ist der An- und Ausknopf, dafür sind wir ja gar nicht da. Ne? Aber ich glaube aber, dass das die bewegenden Fragen sind. Woher das kommt, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns da selbst an die eigene Nase ein bisschen packen müssen, weil die Inhalte, die wir natürlich unterrichten, in vielen Fachdidaktiken, vielleicht in allen Fachdidaktiken und auch in der Pädagogik, sind natürlich, wie funktioniert Lernen, was machen wir mit Literatur, was machen wir mit Grammatik, was machen wir mit Vokabeln, wie bringen wir das an die Schüler heran. Und Digitalisierung ist halt immer nur ein Werkzeug, ein Teil einer Methode vielleicht. Ne? Aber Digitalisierung ist natürlich nie, oder digitale Medien sind natürlich nie der Ausgangspunkt unseres Denkens. Das sollen sie auch gar nicht sein. Aber in den Klassenzimmern, wenn sie jetzt plötzlich vor der Situation stehen, Mensch, ich muss das jetzt benutzen, dann ist es der Ausgangspunkt.
Auch wenn Technik kein Selbstzweck sein soll, irgendwo muss das technische Know-how vermittelt werden. Dazu hat Mario Schadler eine Idee.
Wenn ich mich an mein Studium zurückerinnere, damals gab es noch Grund- und Hauptstudium. Beim Grundstudium hatten wir dann in den Fächern die Tutorien zu den Seminaren. Die Tutorien waren für mein Grundstudium wahnsinnig wichtig und gewinnbringend, weil dort habe ich so das Handwerkzeug gelernt. Also da hat man dann wirklich gelernt, Mensch, wie exzerpiert man richtig? Also das waren wirklich ganz simple Sachen, um arbeitsfähig zu sein, ne? für ein Studium, aber auch fürs Fach. Und ich würde mir, also das ist ein bisschen ein Traum, eine Fantasie, aber ich würde mir so ein Tutorium fürs Lehramt hier an der Universität eigentlich wünschen, wo dieses Handwerkszeug einfach in einem 90-Minuten-Session, in einem Semester, also pro Woche 90 Minuten, dann einfach im Tutorium abgehandelt wird, wo man dann einfach tatsächlich diese Fragen dezidiert und gezielt an jemanden richten kann, sodass wir in den Seminaren und in der Vorlesung uns wirklich mit dem beschäftigen können, wofür wir hier sind an der Universität. Und so ist das dann, so wäre das dann eigentlich relativ elegant und schön gelöst, weil man hat das, ich weiß nicht, wie das heute in den Bachelorstudiengängen ist, ob es das noch gibt, diese Form des Tutoriums. So, also man hat das in den Fächern, warum hat man das nicht in der Didaktik und Pädagogik?
Aber auch dieses Konzept bringt Schwierigkeiten mit sich.
Also ich sehe da zwei Unterschiede, unterschiedliche Aspekte. Also zum einen sozusagen das generelle Arbeiten mit digitalen Tools im Studium oder in der Schule, das wäre eine allgemeindidaktische oder auch vom IWM zu verantwortendes Tutorium jetzt in deinem Sinne zum Beispiel. Aber das ist ja nicht primär Englischdidaktik. Das heißt, man könnte sich das aber durchaus vorstellen, natürlich, ne, dass man das spezifisch auf den Englischunterricht, nämlich was wir jetzt alles genannt haben, also Vokabeln lernen, bis hin zur Literaturarbeit mit digitaler Unterstützung, dass man da auch ein Tutorium anbietet, so wie man jetzt momentan auch diese verschiedenen Schreibzentren hat. Also unser Writing Center spezifisch für den englischen Kontext und das diversitätsorientierte Schreibzentrum für allgemeine Schreibskills. Und das denkbar ist das schon, ob das effektiv ist, ob das überhaupt machbar ist, kann ich jetzt momentan mir gar nicht vorstellen. Da sind wir wieder bei der Ressourcenfrage. Ja. Also wer soll das bezahlen? Wie macht man das wirklich dann für alle? Verpflichtend sozusagen. Dann hat man aber ja noch mehr Druck im Bachelorstudium oder im Masterstudium. Aber dann, wenn man davon ausgehen kann, also wenn die Lehrenden davon ausgehen können, dass die Studierenden das alles wissen, so wie es jetzt momentan bei den Tutorien im Grundstudium oder im Bachelorstudium ist, dann könnte man natürlich auch ganz anders wieder damit arbeiten. Und so. Also es ist immer so ein Wechselspiel natürlich.
Zusätzlich sind bislang auch die Zuständigkeiten noch unklar. Die Universität ist in der Lehrerausbildung klassischerweise für theoretisches Wissen zuständig. Soll sie nun anfangen, praktische Technikkenntnisse zu vermitteln? Oder ist das nicht eher Aufgabe der Lehrerseminare, die auch sonst näher an der beruflichen Praxis sind?
Die sind sehr am Puls der Zeit und wissen sehr gut, was funktioniert, auch was gemacht wird. Da gibt es auch Experten, die in iPad-Klassen arbeiten. Also das ist gar nicht das Problem. Aber natürlich wäre es das Problem, wenn ich mir jetzt anmaße als Theoretiker, der hier am Schreibtisch und im Hörsaal die meiste Zeit verbringt, wenn ich mir jetzt anmaße, über die Schulrealität, über den Alltag zu sprechen. Bei den meisten Wissenschaftlern ist halt der Kontakt mit der Schule, also bei den meisten Fachlehrlingen ist der Kontakt mit der Schule ein paar Jahre her. Und in den paar Jahren hat sich aber durchaus sehr viel verändert. Und das darf man, glaube ich, immer nicht vergessen. Also das heißt nicht, dass die Leute weniger qualifiziert sind, aber sie sind eben für den theoretischen, also für den universitären, für den forscherischen Bereich qualifiziert. Deswegen würde ich gar nicht diese Phasen gegeneinander aufstellen oder ausspielen, sondern ich würde sagen, also die Lösung liegt tatsächlich in einer sehr starken Verknüpfung. Mhm. Und auch im Digitalen, das bringt uns jetzt natürlich auf alle anderen Themen, aber gerade im digitalen Bereich, also meine Idealvorstellung, und das ist wieder ein Ressourcenproblem, meine Idealvorstellung wäre, dass wir ein Seminar anbieten, so wie du das jetzt machst, digitale Lernumgebungen oder digitales Lernen im Englischunterricht, als Tandem, ja, dass ein Wissenschaftler und ein Lehrer in diesem Seminar sitzen, beide, ne? Also 50-50 sozusagen, dass wir mit den Fachleitern so intensiv zusammenarbeiten können und beide ihren Input geben können oder die Studierenden jeweils von der anderen Seite. Das ist für die Lehrperson wäre das ein enormer Gewinn. Mhm. Team-Teaching normalerweise ist sehr arbeitsaufwendig, sehr ressourcenaufwendig, weil beide Leute ja voll bezahlt werden müssten und daran scheitert es ja momentan. Aber da würden alle davon lernen, nicht nur die Studierenden, sondern auch die Lehrenden würden ja immer up-to-date bleiben oder würden sich auch gegenseitig immer hinterfragen können vor dem Publikum sozusagen. Ja, also wie würde das jetzt theoretisch begründet werden, diese Entwicklung oder dieses Vorgehen des Lehrers oder wie könnte das dieses Konzept jetzt also umgesetzt werden und so weiter. Das wäre der Traum. Ne? Also so könnte man wirklich, und wenn das gelänge, sowas einzurichten, zumindest für eine Entwicklungsphase, für eine Übergangsphase oder zumindest für bestimmte Seminare zum Beispiel, dann würde, glaube ich, enorm viel gewonnen werden.
Für den Moment sind Lehrveranstaltungen zum Thema digitale Medien an der Universität noch größtenteils freiwillig. Kaum jemand ist gezwungen, sich tiefergehend mit der Thematik zu beschäftigen. Doch vereinzelt sind unter den Teilnehmenden auch echte Digitalpioniere.
Also ich habe da schon noch ein bisschen Hoffnung, dass wir so ein paar Pioniere haben und auch fördern können. Also das Schöne am Lehramtsstudium ist ja, dass man mehrere Fächer studiert und dass dadurch interessante Kombinationen, auch manchmal in den Seminaren, interessante Dynamiken entstehen, je nachdem, was die anderen Fächer sind. Und es gibt durchaus Studierende, die sich zum Beispiel, also meistens kommt das so über den Bereich der Gamification oder so, ne? Also die sich dann auch fürs Programmieren interessieren. Und das wäre natürlich so eine Frage, ja? Also wie viel, ich weiß, die Medienwissenschaftler propagieren und sagen, man muss auch ein bisschen verstehen, wie Programmieren funktioniert, um Digitalisierung zu verstehen, weil sonst diese Prozesse, wie etwas funktioniert, wie der Weg sein kann, bis man dann sozusagen ein Tool oder eine Lösung für eine Lernsituation hat, weil man die sonst gar nicht erfassen kann. Und das wäre ein interessanter Ansatz.
Iris Backfisch kann aus ihren Seminaren zum Thema Ähnliches berichten.
Wenn du 2, 3 im Seminar hast, die da total Feuer und Flamme von sind und gerne davon erzählen und es immer wieder einstreuen, dann kippt die Stimmung schon in eine sehr positive Richtung.
Wenn sich eine positive Grundeinstellung gegenüber digitalen Medien verbreitet, ist schon ein erster wichtiger Schritt getan. Denn wer nicht vom Wert der neuen Methoden überzeugt ist, wird sie auch nicht optimal einsetzen.
Vor allem das fachdidaktische Wissen ist sehr wichtig. Und dann muss aber auch diese Wertigkeit da sein. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Also wenn ich diese Wertigkeit nicht sehe, dann mache ich das nicht. Man könnte aus motivationspsychologischer Sicht, würde man sagen, man aktiviert die Wissensressourcen, die man sowieso hat, nicht.
Auch unter den Lehrenden an der Universität ist beim Thema Digitalisierung individuelles Engagement oft wichtiger als zentrale Vorgaben.
Also es gibt schon so einzelne, es liegt aber wirklich an den einzelnen Personen, dass sie sagen, in meiner Fachdidaktikveranstaltung mache ich 2, 3 Sitzungen mit digital. Das ist Eigeninitiative dann, ja.
Jakob Schwerter hat solche Eigeninitiative gezeigt. Er ist Doktorand am Tübinger Lehrstuhl für Statistik, Ökonometrie und quantitative Methoden. Im vergangenen Wintersemester hat er eine Statistikvorlesung für Soziologiestudierende gehalten. Der Clou? Zusätzlich zu Vorlesung und Übung standen den Studierenden Lernvideos zur Verfügung. Hier wurden Lösungswege für Übungsaufgaben detailliert durchgegangen.
Ich glaube, das ist wirklich das Eigeninteresse, vielleicht auch die eigene Erfahrung, dass ich selber diese Art von Übung nicht mochte. und einfach ein persönliches Interesse daran habe, Sachen besser zu machen. Und ich mir selber während des Studiums immer wieder auf YouTube Videos angeguckt habe, um Sachen zu erklären, die entweder in der eigenen Übung, also in den Übungen, die ich besucht habe, nicht gut erklärt worden waren oder eben für Seminararbeiten oder die Bachelorarbeit Themen, die nicht im Hauptstudium erklärt worden sind, dass ich da dann halt nochmal mir Wissen aneigne. Und deswegen war die Idee allgemein schon von Anfang an im Kopf. Plus, ich kriege das auch von anderen Leuten immer wieder mal mit, dass die entweder eine Vorlesung besuchen, die Videos hat, oder jetzt auch von der anderen Seite, dass es Leute gibt, die Videos schneiden. Und da gibt es einfach viele Berührungspunkte dadurch.
Aus Schwerters Sicht bieten die Videos mehrere Vorteile.
Also ich glaube vor allem die Möglichkeit, das Video sich schneller oder langsamer angucken zu können und auch zu der Tageszeit, zu der die Studierenden eher produktiv sind, sich das anzugucken. Das sind auf jeden Fall Vorteile, weil im Tutorium selber kann es auch mal passieren, dass man einfach kurz raus ist. Obwohl man motiviert ist und das machen will, dass man kurz raus ist und dann fehlt einem diese paar Minuten, die man draußen war. Und dann ist das jetzt bei dem Video halt ganz gut, dass man nochmal zurückspulen kann und sich das nochmal anhören kann. Oder wenn man es wirklich einfach nicht verstanden hat, weil es zu schnell war, dass man sich das immer wieder angucken kann. Und das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und auf der anderen Seite für die sehr guten Studierenden, die schneller auf die Lösung kommen, dass sie quasi auch nach vorne skippen können und sich die wichtigen Sachen angucken können, dass die selektiver da vorgehen können.
Zunächst einmal bedeutete das Projekt aber vor allem viel Arbeit.
Also der Arbeitsaufwand ist hoch. Für ein Übungsblatt, das in der Übung oder im Tutorium an sich 1,5 Stunden dauern sollte, brauche ich 1 bis sogar 2 Tage. Das liegt A daran, also ich nehme es halt erst auf und dann muss ich es nochmal schneiden, weil ich noch nicht so erfahren bin, dass ich nicht ohne Fehler auskomme. Und das kann sich dann schon mal ziehen.
Was auf den ersten Blick als klarer Nachteil erscheint, könnte sich aber mittel- bis langfristig auszahlen. Anderen bliebe dann nämlich viel Aufwand erspart.
Tendenziell würde es vielleicht schon Sinn machen, wenn man einmal ein gutes Set Statistikvideos machen würde und man dann quasi allen Statistikvorlesungen der Uni das bereitstellen würde und die, oder sagen wir es so, das Level ist wahrscheinlich unterschiedlich und es wird auf andere Sachen spezialisiert. Aber wenn man quasi einmal alles abgedeckt hat, dass man dann sagt, okay, die und die Videos sind für uns hilfreich oder notwendig, das wäre sicherlich schon irgendwie gut. Es ist sicherlich schwieriger, es zu begründen, dass jede Vorlesung sich eigene Videos macht, weil der Zeitaufwand einfach sehr hoch ist. Und mir ist noch nicht ganz klar, inwiefern das dann wirklich besser ist und es zu besseren Leistungen führt. Dafür macht man es ja irgendwo, dass die Lehre dadurch besser wird und dass dann die Leute mehr gelernt haben. Wenn jetzt rauskommt, dass die Leute deutlich mehr lernen und das auch das Feedback ist, dann ist es natürlich wünschenswert, dass mehr zum Beispiel Videos aufgenommen werden und so die Lehre vielleicht auch ein bisschen individualisiert wird. Zumindest, dass die Leute in ihrem eigenen Tempo lernen können und das sich nochmal angucken können. Aber das ist halt abhängig, inwiefern der Zeitaufwand zu dem Zuwachs an gelerntem Stoff steht.
Es ist leider nicht immer leicht festzustellen, wie gut sich digitale Medien tatsächlich bewähren. Auch weil eine einfache Kontrollgruppe, die die Vorlesung ohne Videos besucht, nicht zulässig wäre. Stattdessen musste Schwerter Behelfslösungen finden.
Also es wäre sicherlich gut, wenn es einfacher wäre, Lehre zu evaluieren und da was auszuprobieren. Also man darf ja Studierende nicht schlechter stellen, dass eine Gruppe einfach irgendwie die Videos kriegt und wir wissen, dass das besser ist und andere kriegen es nicht, dann ist das unfair. Und unfaire Sachen darf man auf keinen Fall machen. Das sehe ich ein, aber ist irgendwie nicht ganz klar, ab wo fängt das Unfaire wirklich an. Und wenn es da ein bisschen mehr klare Richtlinien gibt, das wäre sicherlich hilfreich. Ein Professor in einem anderen Kontext hat mir mal gesagt, was ist das größere Experiment? Es gar nicht erst zu erforschen, oder eine Kohorte erforschen lassen, um es dann für die nächsten Jahre zu wissen. Wenn wir es gar nicht erst erforschen, wissen wir gar nicht, was wir alles falsch machen. Und wenn wir es dann einmal ausprobieren, wissen wir, was wir falsch machen, können es besser machen. Und deswegen wäre mein Gedankengang da schon so ein bisschen, dass man das ein bisschen lockern könnte, dass wir wissen, wie können wir es denn besser machen, damit wir es in der Zukunft wissen, wie wir es besser machen können.
Einigkeit herrscht vor allem in einem Punkt. Damit digitale Medien flächendeckend erfolgreich in die Klassenzimmer integriert werden können, braucht es noch viel mehr Forschung.
Der technische Umgang, natürlich braucht der Lernprozesse und der braucht auch Investitionen. Er braucht wiederum Millionen, die die Landesregierung in die Lehrerbildung und zwar auch in die Lehrerfortbildung steckt. Und das wird jetzt getan, aber da müsste eigentlich noch mehr passieren. Und gleichzeitig braucht aber vor allem der Einsatz von digitalen Medien im Forschungsgelder. Also das müssen erstmal gute Konzepte entwickelt werden. Und das geht auch nicht unbedingt in 2 Jahren oder in 3 Jahren, sondern es braucht unter Umständen viel größeren Aufwand. Das ist wie bei allen großen gesellschaftlichen Themen. Das braucht sehr viel Input, sehr viele Ressourcen und sehr viel vor allem Forschungsengagement über einen langen Zeitraum, um dann tatsächlich etwas zu verändern.
Das war ein Beitrag der Themenreihe Digitale Bildung von Tobias Kunz. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Text unter diesem Hörbeitrag findet ihr die zitierten Quellen und Informationen zu den interviewten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Neugierig geworden? Auf unserer Themenseite findet ihr noch viele weitere Beiträge rund um das Thema digitale Bildung.